Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dieser 25. Folge vom Podcast DTD. Es freut mich natürlich sehr, dass ihr auch das Mal wieder zuhört. Auf dieser 25. Folge ist der Betreiber vom grössten Schweizer Finanzblog zu Gast gewesen. Und nebenbei betreibt er auch noch einen ganz spezifischen Online-Shop. An dieser Stelle ganz herzlich willkommen, Sparkoyote. Los geht's mit dem Thomas Kovac. Viel Vergnügen und viel lehrreiche Minuten.
Schön, bist du da, nimmst du dir Zeit. Wie läuft es mit dem Frugalismus?
Ja, wie läuft es mit dem Frugalismus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiss nicht, wie sich das eingebürgert hat. Ich bin laut Medien anscheinend Frugalist oder auch sonst laut jeder Person, die mich nicht persönlich kennt, weil das irgendwie den Medien mal sich breit gemacht hat, obwohl das in Realität gar nicht so ist. Und ich bin eher ein Minimalist, das hat wesentliche Unterschiede. Frugalismus kommt vom Wort frugal auf Englisch, also frugal, bescheiden Leben oder Bescheidenheit. Und ich denke, mein Lebensstil ist zwar verhältnismäßig bescheiden für das, was ich verdiene, aber passt nicht irgendwie mit dem Thema frugal oder frugalistisch Leben zusammen, weil ich dann doch schon ein paar Luxusprodukte im Leben, ob das jetzt nur Apple-Produkte im Haushalt sind oder andere Geschichten, wo ich jetzt finde, das passt jetzt nicht zu so einem frugalistischen Lebensstil.
Ja, du sprichst Minimalismus an, aber du siehst mehr Minimalist oder ja, relativ. Der Alan Frey, also der Amorana-Gründer, der bei mir als erstes auf dem Podcast war, der ist auch Minimalist, aber so extrem ist er dann doch nicht. Also er hat ja nicht mehr eine eigene Wohnung und besitzt irgendwie noch knapp noch um die 100 Gegenstände. Also wie definierst du für dich Minimalismus?
Also ich definiere für mich Minimalismus vor allem in die Richtung, dass, also für mich ist Zeit das höchste Gut. Und wenn ich Zeit sparen kann und Zeit verwenden kann für die Sachen, die ich gerne mache, ist für mich das wichtig. Oder? Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht in Zukunft fliegen würde, und mir es leisten Business oder First Class fliegen und ich deswegen erstens mal fitter an Ort ankomme, wo ich anfliege, vor allem wenn es ein längerer Flug ist und ich dadurch Zeit spare, dass ich mich wieder erholen muss vor irgendwie einem kleinen verdruckten Sitz und so weiter, dann bin ich durchaus gern bereit, den Aufpreis zu zahlen, wenn zum Beispiel entsprechend ja meine finanziellen Möglichkeiten das sozusagen erlauben. Und jetzt zum Beispiel, bei einem Frugalist wäre es zum Beispiel eher überhaupt ein No-Go, weil, hey, wieso sollte ich überhaupt First Class oder Business fliegen? Ich komme ja gleich schnell wie der andere an. Aber man nimmt so wie den Aspekt das eigene Wohlbefinden raus. Mhm. Und das ist jetzt für mich ein gutes Beispiel, wo man das kann zeigen, wie der Minimalist vielleicht kann agieren und wie jetzt der Frugalist würde anders agieren. Aber im Minimalismus gibt es halt wirklich viele Nischen. Du hast jetzt gerade gesagt, so im extremeren Fall, dass man wirklich alles reduziert, nicht mal mehr eigene Wohnung hat. Es gibt auch Minimalisten, die mehr auch die Öko-Schiene, dass wirklich alles ökologisch ist, sozusagen, oder? Und ich bin jetzt zum Beispiel mehr einer, der wirklich schaut, Zeit effektiv nutzen mit den essentiellen Sachen, die einem wichtig sind, oder? Und das ist so ein bisschen mein Approach sozusagen, oder? Und ich versuche auch andere Sachen in meinem Leben minimal zu halten, ob das jetzt Versicherungen sind, dass ich auch die wichtigsten Versicherungen habe, ich muss nicht alles versichern, dass ich da minimalistisch unterwegs bin sozusagen, oder auch in meinem Kleiderschrank, also ich habe so einen Pax-Schrank aus der IKEA, dort habe ich also so ein Viertel vom Schrank, das sind all meine Kleider, die ich habe, das ist so ein 50 cm Abteil und dort habe ich all meine Kleider, Socken, Hosen, Unterhosen, T-Shirts, Hoodies, Pyjamas und so weiter. Also ich versuche schon in gewissen Bereichen von meinem Leben auch wirklich eine Simpelheit drin zu haben, dass ich nicht auch jeden Tag, wenn ich aufstehe, irgendwie übertrieben gesagt, eine halbe Stunde muss darüber nachdenken, was ich anziehen soll.
Genau, aber ist es nicht mehr eigentlich fast jetzt mal auch noch der Frugalist würde so der maximale Weg fahren und der Minimalist hat eben der minimalistisch, dann wäre es doch so ein kleiner optimaler Weg, den du fährst.
Ich würde nicht sagen, ich würde sagen, es kommt immer sehr darauf an, wie man es halt eben definiert. Darum ist halt auch Frugalismus eine Sache, die eben schwierig zu definieren ist. Oder ich kann vielleicht auch das selber einbrockt. Ich nenne mich ja Thomas der Sparkoyote, oder?
Yeah.
Und Sparkojote, ich meine ja, also, das tut halt Sparen voraussetzen und dann Sparen frugal, das tun viele Leute dann auch gleichsetzen. Und das ist so ein bisschen die Problematik, oder? Ich habe ja vor 5 Jahren mit dem ganzen Blog, meinem YouTube-Kanal Sparkojote und Co. gestartet. Und der Name ist halt immer noch hängen geblieben, der Name ist auch immer noch da, ich finde den immer noch cool, aber vielleicht hat auch das so ein bisschen eine Mitschuld, dass eben viele Leute auch Sparen automatisch mit frugal leben. Zusammenkoppeln und Sachen schauen auch immer so ein bisschen. Und das ist jetzt einfach eine Frage, die ich jetzt mal in den Raum stelle für Zuhörer. Wenn jetzt jemand zum Beispiel 100'000 Franken im Monat verdient, ja, ich weiss, das klingt abartig, aber wenn jetzt diese Person 10'000 Franken pro Monat zum Leben ausgibt, ist das ja sehr sparsam im Verhältnis zu dem, was sie monatlich verdient, oder? Weil sie spart 90% vom Einkommen. Aber ich glaube nicht, dass die Person mit diesen 10'000 Franken pro Monat frugalistisch lebt. Oder? Obwohl sie sparsam ist. Wenn man so ein bisschen das so von dieser Perspektive mal anschaut.
Vielleicht gerade für die, die zuhören und noch nie etwas von dir gehört haben, Sparkojote, wie bist du dem Namen oder generell auf YouTube? Wie ist das entstanden?
Ich habe schon 2008, bevor ich überhaupt YouTube anfange zu schauen, schon Videos sozusagen kreiert und erstellt. Das sind damals noch so Lego-Builds gewesen, von auch Lego-Pistolen, Lego-Armbrüste, die ich gebaut habe aus Lego-Steinen mit Gummibändern und Co. oder auch andere Geschichten, die ich dann einfach auf YouTube geteilt habe, damals noch. Das ist wirklich jetzt über 13, 14 Jahre her mittlerweile. 2008 ist das gewesen. Und ja, YouTube hat mich als sozusagen eigentlich das ganze Teenager-Leben lang durch begleitet, aber auch ins Erwachsenenalter. Ich habe aktuell zum Beispiel auf dem Kanal Thomas der Sparkojote, das ist ja mein Kanal, mit dem ich mich auch selbstständig gemacht habe, mittlerweile fast 1200 Videos online. Aber ich habe in meinem Leben schon mittlerweile mehr als 3000 Videos produziert und immer noch ein Grossteil davon ist auf meinem alten Kanal, wo ich teilweise auch Let's Plays viel gemacht haben, also wo ich Videospiele spiele und Commentary dazu mache, oder auch Unboxings habe ich viel gemacht und auch andere Sachen. Also YouTube hat mich immer so ein bisschen durchs Leben begleitet, aber eben vor 4, 5 Jahren habe ich mir gesagt, hey, wieso nicht das Thema Finanzen, weil das Thema Finanzen hat mich schon immer interessiert, sozusagen meine Reise auf YouTube, aber auch auf dem Blog sparkoet.ch zu teilen mit der Öffentlichkeit, so eine Art des finanzielles Tagebuch in Videoform, als auch in Textform. Und so ist es dann eigentlich, also das, so ist es eigentlich entstanden und so ist es heutzutage eigentlich immer noch mehr oder weniger. Wobei sich natürlich über die Jahre hinweg natürlich auch die Zahlen verändert haben, das Vermögen auch mitgewachsen ist und man das hat mehr oder weniger hat können als Leser oder als Zuschauer auch alles irgendwie live mitverfolgen.
Genau, ja, das ist ja eben zum einen YouTube, wo du jetzt mittlerweile vor allem Finanzen als Thema behandelst, aber du hast ja wie noch verschiedene Standbeine, um das mal so zu sagen. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, was du nebendran alles noch so machst. Zum Beispiel eben die Online-Shop, wo du von Yu-Gi-Oh! über Pokémon als Mögliche verkaufst und sonst noch so.
Also der Blog hat eben so, also Blog und YouTube haben 2016 offiziell gestartet im September. Also ich habe jetzt gerade im September 2021 habe ich das 5-jährige Jubiläum gefeiert jetzt für Sparkojote. Aber der Online-Shop AmazingToys.ch, wo sich eben hauptsächlich auf Trading Cards, also Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, aber auch andere Trading Cards fokussiert, aber auch Comics verkauft, hat eigentlich so den Ursprung, als ich zuerst einmal 2013, wo ich schon angefangen habe, auf Ricardo oder auf Plattformen wie eBay Sachen anfangen zu verkaufen. Also so habe ich gestartet über solche Plattformen. Und dann tatsächlich über die Jahre hinweg habe ich gemerkt, hey, ich würde das gerne auch mal noch so ein bisschen professioneller machen und einen eigenen Online-Shop aufbauen. Und so ist dann tatsächlich 2018, wo ich mich dann selbstständig machen wollte, auch der Online-Shop AmazingToys.ch entstanden, gemeinsam mit meinen Eltern als sozusagen Familie-Business, weil sie hatten einen physischen Laden gehabt. Aber wie man das so kennt, wenn man nur ein physischer Laden ist, nur ein Retail-Händler ist, ist es ein bisschen gefährlich in der heutigen Zeit. Und man hat es jetzt auch gesehen, mit Anfang 2020 hätten wir den Online-Shop 2018, also hätte ich den nicht gebaut gehabt, und hätte man den zusammengelegt mit dem physischen Laden, wäre also der Shop spätestens nach dem ersten Lockdown auch auf Business gegangen, eigentlich mehr oder weniger, also 2020. Und es hat sich als gutes Timing mehr oder weniger erwiesen, dass ich da sozusagen auch mit frischem Wind gesagt habe, hey, ich baue einen ganz Online-Shop. Und mittlerweile ist jetzt das Ganze auch offiziell eine Firma seit diesem Jahr. Und ja, meine beiden Eltern arbeiten jetzt auch mehr oder weniger beide Vollzeit für mich. Und unterm Strich sind ja vorher selbstständig gewesen. Habe ich sie jetzt auch ermöglichen können, eben auch unter anderem nur den Online-Shop, dass jetzt weitaus mehr, fast sogar das 2,5-fache verdienen, pro Jahr respektive pro Monat. Und das ist natürlich auch eine coole Sache, wo ich auch wieder kann in, ich sage jetzt mal, finanzieller Sicherheit auch vieles zurückgeben, was mir meine Eltern an Know-how und auch sonst an Liebe und alles halt währenddem ich halt, ja, bin gelebt habe, als Kind normal, ja, auch zurückgeben kann, irgendwie einen Teil davon. Was auch cool ist.
Ich denke, es ist auch eines von der schönsten Gefühle, wenn man das so machen kann, wie das du jetzt im Fall vom Online-Shop kannst zurückgeben den Eltern.
Ja, definitiv. Also, das ist, also ich jetzt, also weiss, ich habe natürlich auch nicht vor 3-4 Jahren, als ich das alles gestartet habe und 2013 ein bisschen Garde angefangen, dass das dann so rauskommt. Das habe ich natürlich nicht gewusst, oder? Aber so jetzt im Nachhinein muss ich schon sagen, das ist schon cool und so. Und weil meine Eltern jetzt auch letztes Jahr zwangsweise aus ihrer Wohnung, wo ich auch aufgewachsen bin, ausziehen, weil sie wie abgerissen wird, oder? Und mehr oder weniger müssen auch eine neue Wohnung suchen. Und hätte es jetzt wirklich den Online-Shop und nicht die Möglichkeit gegeben, dass ich sie jetzt da anstelle, das wäre fatal gewesen, weil sie müssen jetzt in der neuen Wohnung mehr als Doppelte zahlen wie vorher, weil sie sind in der vorherigen Wohnung so lange drin gewesen, dass man halt auch noch andere Mietpreise gehabt hat, das ist ja noch relativ gängig und normal in der Schweiz, oder? Klar, ja. Und das ist natürlich Glück im Unglück, muss man so an dieser Stelle sagen, oder? Dass finanziell das jetzt nicht, ich sage jetzt mal, ein Desaster geworden ist, oder? Und da bin ich jetzt auch, also bin ich auch sehr happy, dass alles so aufgegangen ist.
Klar, ja. Du wohnst ja selber, soweit ich weiss, nicht mehr daheim.
Nein, schon seit 2007. Ich bin gerade eigentlich nach der Lehre, halbes Jahr später, rausgezogen. Also gerade mit 20 eigentlich noch bin ich rausgezogen.
Genau.
Wie, nach der Lehre eigentlich.
Ja, genau. Wie, damit wir es vielleicht mit dem Thema Finanzen können verknüpfen, wie zahlt sich deine Firma bis jetzt anhin für dich aus?
Ich habe alles ja transparent geteilt, aber zum das, also weißt, auf YouTube und auf dem Blog, genau, aber ja, zum das auch ein bisschen zusammenfassen, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Ich habe eine gute Ausbildung können geniessen, die mir sehr viel Freude gemacht hat in der UBS. Ich habe Informatikerlehre, Systemtechnik gemacht, habe sie auch sehr gut abgeschlossen. Habe dann dort noch etwa 3 Jahre Berufserfahrung gesammelt als Datenbankadministrator, so mit SAP-Produkten. Habe aber mit der Zeit festgestellt, ist nicht so mein Ding, darum habe ich ja nebenbei auch immer irgendwelche Side-Businesses, Side-Hustles gehabt und so weiter, unter anderem den Blog, YouTube-Kanal, aber auch Online-Job-Verkäufe auf Ricardo und Co., oder? Und eben mit der Zeit habe ich gemerkt, ist nicht so mein Ding, und darum habe ich dann gesagt, hey, ich möchte mich mit dem Blog, YouTube-Kanal, Online-Job und Co. selbstständig machen. Und das war dann 2018 gewesen. Und das ist jetzt genau tatsächlich vor 3 Jahren gewesen, also im Oktober, ich glaube, am 20. oder am 25. Oktober, irgendwas in dem Bereich, habe ich meinen letzten offiziellen Arbeitstag gehabt und bin dann sozusagen, ja, selbstständig gewesen ab dem Punkt. Also jetzt eigentlich vor 3 Jahren genau. Und dort habe ich ein Vermögen können ansparen und ansammeln von etwa 140.000 Franken. Also Nettovermögen. Also alle Vermögenswerte abzüglich Schulden. Also ich habe viel gespart, auch schon damals vom normalen Gehalt, vom Lehrlingsgehalt auch viel gespart. Und versuche das Geld dann auch investieren, ob das jetzt in Aktien, ETFs ist oder halt eben in die eigenen Side-Businesses sozusagen, wo ja mittlerweile eben heutzutage meine Hauptunternehmungen sind.
Genau, aber das ist alles noch während der Lehre gewesen.
Um das so ein bisschen fast forwards zu machen, also eben, das sind 4 Jahre Lehre gewesen und 3 Jahre Berufserfahrung. Genau, und das hat mir etwa 140.000 Franken Nettovermögen mehr oder weniger beschert, weil ich auch gespart habe, gut verdient habe und Co. Fast forward 3 Jahre später sind wir fast bei 1,5 Millionen Nettovermögen.
Genau, das habe ich vorher auch gut noch rausgesucht. Oder, du tust es ja auch sehr transparent darlegen.
Also es ist etwa 1,5, das letzte Ding, das ich gemacht habe, war Anfangs August gewesen, also vor 2 Monaten, und jetzt sind wir bei knapp 1,4 gewesen.
Genau, ja.
Oder? Also, es ist ein ungefährer Wert, weil ich das jetzt nicht mehr jeden Monat tracken, sondern ich mache es jetzt nur noch quartalsweise eigentlich, etwa plus minus, weil es ist halt auch mit der Zeit, oder? Es klingt zwar ein bisschen blöd, aber am Anfang ist es noch super einfach, alles zusammenzählen, was du hast, oder? Aber mit der Zeit wird es mühsam und teilweise, also wenn ich jetzt wirklich alles nochmal zusammen, da bin ich eine Stunde, zwei dran.
Mhm, klar. Und
das klingt zwar ein bisschen blöd, aber du musst halt alles überall zusammensuchen, von all deinen Firmenbeteiligungen und Co. Und also ich bin jetzt mittlerweile, also mir gehören zu 100% zwei Firmen und an zwei Firmen bin ich auch beteiligt, einfach.
Genau, und die eben zum einen mit der, die du ursprünglich selbstständig hast gemacht und zusätzlich noch das Online-Geschäft.
Also ja, also einfach zum einen der Online-Shop und genau, der physische Laden, wo jetzt eine Firma ist, wo genau auch meine Eltern angestellt sind. Mhm. Und zum anderen sozusagen alles, was mit Sparkojoten zu hat, das ist eigentlich eine Medienfirma.
Genau,
die oder also Online-Medienfirma. Ja. Genau, es sind beides natürlich mehr oder weniger Online-Geschäftsmodelle, wobei natürlich bei AmazingToys.ch, dort haben wir natürlich auch einen Amazing Toys Comic Shop, der an der 2. Straße 123 ist in Zürich. Das ist mitten im Zürich eigentlich, im Kreis 3, Kreis 4 in dort rum.
Für alle, die mal shoppen.
Genau, und dort, also das ist natürlich dann wirklich physisch, das ist ja dann nicht ohne, so, der Laden ist einfach dort, der ist einfach dort physisch, oder? Und das ist es eigentlich, oder? Also das ist, mittlerweile ist das aber schon beides sehr gross und stark angewachsen und auch der Online-Shop ist, in der Nische, wo er sich befindet, ist er durchaus sehr etabliert, oder? Also es ist jetzt nicht irgendwie sowas wie Digitec oder was jeder kennt, wo du alles kannst kaufen oder so, sondern es ist wirklich eine sehr spezifische Nische sozusagen, wenn man das so sagen kann, ja, wo wir uns auch wirklich darauf fokussieren, Kundenbedürfnis entsprechend zu decken, wo ganz ehrlich, also wir haben Sachen, wo ich zu 100% weiss, wie ich den Markt kenne, wo kein einziger anderer Laden in der Schweiz oder Online-Shop in der Schweiz anbietet, im Trading-Card-Game oder im Comic-Bereich. Ich würde sogar teilweise schon fast sagen, im Dachraum. Ich rede wirklich von Läden. Es gibt Leute, die das vielleicht in der Privatsammlung haben und Co. Das ist ein anderes Thema, aber ich rede von wirklich Läden und Stores, die das Sortiment an Trading-Card-Games, vor allem auch Vintage-Produkte, alte Produkte oder auch Comics aus den 70er, 60er, 50er Jahren und Co. auch anbieten. Das sind viele Vintage-Sachen. So Sammlerobjekt.
Genau, klar, es hat extrem spezifisch auf das Gebiet fokussiert. Wie teilen sich jetzt zum Beispiel die 1,5 Millionen? Vielleicht kannst du zu den beiden Beteiligungen etwas sagen, aber wie teilt sich das jetzt ungefähr auf die beiden?
Also um das einfach zu machen, ich tue in der Regel, wenn ich die Aufstellung mache, nicht differenzieren zwischen welcher Firma gehört, weil alle Firmen, also all die zwei Firmen gehören mir zu 100%.
Genau.
Es ist viel einfacher, aufgrund von der Asset-Klasse aufzuteilen. Und ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der etwa ein Drittel Cash haben will, Cashquote, relativ hohe Cashquote haben will. Dann ein weiterer Drittel ist als ich im Prinzip das Warenlager, also die Waren, die wir halt haben. Klar, oder ja. Einkaufspreis, wohlgemerkt. Also nicht den Marktpreis, weil du rechnest natürlich mit Einkaufspreisen, die dann auch steuerlich relevant sind und Co. Ja. Und dann der restliche Drittel, das kannst du dann eigentlich alles mehr oder weniger nehmen, was mit Aktien, ETFs, Kryptos und allen anderen Kapitalinvestments zu tun haben. Auch Rohstoff, Gold, alles, was man so, was dir sonst noch so einfällt. Also ich bin da relativ gleichmäßig aufgesplittet.
Genau, und vermutlich auch deine beiden Beteiligungen.
Ja, also wie schon gesagt, ich tue das nicht so rechnen, weil ich würde lieber nach Asset-Klasse gehen. Oder ob ich jetzt 100'000 Franken blöd gesagt in der Firma habe oder 100'000 privat habe, ist mir egal, weil es ist beides 100'000. Also verstehst du, was ich meine?
Ja, ich sehe, was
du meinst. Ich könnte mir dann einfach die 100'000 auch mir einfach als Lohn extra oder als Bonus auszahlen. Oder dann habe ich es dann auch einfach privat. Oder zahle halt dann entsprechend Steuern. Aber Steuern zahle ich. Also verstehst du, was ich meine? Ich schaue es lieber nach Asset. Also nach Asset-Klassen an, oder ist es Cash, ist es Warenbestand, ist es Aktien, ist es Krypto oder was auch immer, oder? Das ist für mich relevant, weil innerhalb, solange sie bei mir zu 100% gehört, kann ich noch vieles machen. Ich kann auch meiner Firma einen Kredit geben, oder? Weißt du, was ich meine? Wenn ich Cash privat habe, kann ich meiner Firma auch einen Kredit geben, oder meine Firma kann mir auch theoretisch einen Kredit, also das ist alles möglich, oder? Das ist völlig normal.
Und so macht die Unterscheidung gar nicht Sinn, ich sehe, wie du meinst.
Ja, also sie macht insofern Sinn für die Steuern natürlich. Also so das, was ich mache auf dem Blog und das aufteile, ist natürlich steuerlich überhaupt nicht relevant, weil das wird anders handgehabt, weil jedes von den Firmen wird selber Steuern zahlen und Co. Oder dann ist schon relevant, wie viel Cash und was, wie, wo, was, oder? Es ist mehr für mich eine einfachere Übersicht, damit ich immer jemand weiss, wie viel Cash, also wie liquide bin ich als Person, als auch mit meinen Firmen. Das ist so ein wichtiger Punkt, oder? Habe ich mich vielleicht verkalkuliert, brauche ich mehr Liquidität, egal ob das jetzt privat oder in meinen verschiedenen Firmen ist. Es ist mehr so, dass ich einen groben Überblick habe, wo mir das Ganze vereinfacht. Was ich zum Beispiel nie in die Nettovermögen oder Nettovermögensrechnung würde reinnehmen, sind jetzt zum Beispiel immaterielle Assets wie Brand und Co. Oder? Also du hast auch einen Brandname, ist etwas wert. Klar, oder? Ja. Also jetzt zum Beispiel, ich nenne jetzt mal Amazing Toys oder Spa, das ist alles etwas wert, der Brandname, wie Digitec, der Name an sich hat schon einen Wert, wahrscheinlich in Millionenhöhe, weißt du, was ich meine? Aber das rechne ich natürlich nicht rein, weil das ist schön Rechnerei, ich habe nicht vor, die Geschäfte zu verkaufen.
Klar, es ist extrem spannend, wie das Ganze anschaust. Gaming ist kein zentraler Punkt mehr bei dir. Das war es ja auch mal gewesen, ein Zeitchen, soweit ich weiss.
Also ich habe immer noch meine WoW, World of Warcraft Subscription, genau. Die läuft immer noch. Also ich habe mit World of Warcraft sehr viel gelernt. Ich habe 2008 damals auch angefangen, als ich YouTube und es war etwa gleichzeitig. Und ich spiele es immer noch, und auch wenn größere Patches und Releases kommen, spiele ich es immer noch. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, es ist einfach die Zeit, die fehlt, und Alternativen, was ich in dieser Zeit könnte machen, gefallen mir mehr. Darum tue ich eigentlich immer weniger und weniger gamen. Aber es gibt dann doch schon einmal gezielt Momente und oder auch Wochen, wo ich sage, hey, also es ist natürlich eher seltener, oder wenn etwas Spezielles ist, oder ich Geburtstag habe, oder whatever, oder halt über die Weihnachtszeit, wo es dann auch eher ruhig ist, wo ich dann sage, hey, ja, jetzt kann ich wieder ein bisschen zocken, ganze Woche durchsuchen, WoW oder halt irgendwas anderes, oder? Also ist schon noch ein zentraler, also spielt schon noch eine zentrale Rolle im Sinne von gezielt, aber so rein zeittechnisch ist es natürlich schon so, dass ich nicht mehr so viel spiele wie auch schon. Oder? Genau. Also ich hatte Zeiten gehabt, wo ich 10 Stunden am Tag im Schnitt gespielt habe, und zwar jeden Tag in der Woche.
Ja, das ist solid. Ja. Und aber einen Gaming-YouTube-Kanal hast du auch mal gehabt, oder hast du nie gehabt?
Doch, Let's Plays eben. Ich habe über 1000 Videos im Let's Play-Bereich gemacht.
Ah, das sind
die Let's Plays, wo du einfach ein Game spielst, zum Beispiel Mario Kart Wii habe ich sehr viel gespielt, genau. Im Clan. Leider gibt es den Kanal nicht mehr, weil ich dort doch schon sehr, sehr geflucht habe, und der ist dann mit der Zeit dann gebannt worden, weil es da doch schon, ich meine, was machst du als 13, 14, 15-Jähriger, wenn du im Förder kennst, spielst Mario Kart und so, und du spielst Mario Kart tatsächlich auf einem Clan-Niveau, also 9999 Punkte immer online. Also leider ist der dann gesperrt worden, also ich habe die Videos leider Gottes nicht mehr, nur noch die Erinnerungen dran, und die Kollegen, die ich heutzutage immer auch noch habe, noch aus der SEC von damals, wissen auch Bescheid, die kennen es auch noch von damals.
Also, das ist krass, also kommst du auch auf die 3000 Videos.
Genau, ja, also mit dem, dann noch mit anderen, ich habe noch viele Beyblade-Videos gemacht, vielleicht kennst du das ja noch, so das, Kreisel sind das gewesen.
Das kenne ich absolut
nicht. Die gibt es auch noch heute neu, habe ich mir jetzt letztens ein paar Mal noch gekauft, um ein bisschen abchecken, was es für neue Spielsachen gibt. Ich bin so allgemein, oder, bin ich schon auch recht, was auch so Hobbys angeht, recht Kind geblieben, weil eben ich habe all meine Hobbys, den Online-Shop und alles, Trading Cards ist immer noch mein Hobby, oder ich habe auch Privatsammlung, Videospiel sammle ich auch noch, also auch viele Retro-Games, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, 3DS und so weiter, oder, also ich sammle auch viel
Retro-Games.
Ja, also man kann es auch so sehen, ja. Also, es ist halt, wie sagt man dem, das Liebhaber-Investment. Es ist ähnlich wie Oldtimer, Luxusuhren oder auch irgendwelche Sneakers, Schuhe, Kleider, keine Ahnung, irgendwelche Bags von irgendwelchen Brands und so weiter. Also, es ist halt so, es geht in die Richtung.
Ja, aber spannend, wie du immer in Zeit denkst und auch, wo zum Beispiel, also beide Sachen, jetzt wie die Sachen nach Asset Class aufteilst und wie du immer in Zeit denkst, jetzt auch bezüglich dem Gamen. Weil sie eigentlich doch sehr ein grosser Bestandteil von deinem Leben war. Aber wie du dafür, wie du halt das Gefühl hast, dass also, Zeit nicht wert ist mittlerweile.
Nein, es ist nicht Zeit ist mir nicht wert, sondern es ist mehr so, was willst du aufbauen, oder? Also ich habe das Glück gehabt, dass World of Warcraft mir sehr vieles beigebracht hat und ich die psychologische Barriere können brechen zwischen Videospiel und Realität. Weil der einzige Unterschied zwischen Videospiel und Realität ist, du baust in dem Moment, wo du nur Videospiel spielst, nur in Anführungszeichen dein Leben im Videospiel auf, okay? Und dann geht es ein bisschen schneller als zum Beispiel im echten Leben. Aber an sich ist es genau der gleiche Prozess, weil du kannst im Videospiel, sagen wir mal, es ist nicht pay to win, nur wirklich gut sein, wenn du auch mehr Zeit als der Durchschnitt oder der Casual investieren. Mhm. Oder? Und im echten Leben ist es halt auch so, du bist halt, du kannst halt dann auch nur besser sein in dem, was du machst, oder Experte sein in dem Bereich, wo du bist, egal was das ist, ob das irgendwie irgendeine in der Wissenschaft ist, in der Mathematik oder auch irgendwo im Unternehmertum, ist ja völlig egal, was man macht. Du kannst nur besser werden, indem du einfach mehr Zeit investierst. Und wenn du auch Konkurrenz, sagen wir mal, hast, oder jetzt im Arbeitsmarkt oder im Arbeitsmarkt, dann musst du auch vielleicht extra Meilen gehen. Oder jemand, der vielleicht nach 8,4 Stunden ausstempelt und das jeden Tag so macht, wird gnadenlos verlieren gegen jemanden, der wirklich Bock und Lust drauf hat, einfach 12 Stunden pro Tag zu hustlen. Und er macht es nicht, weil er sich denkt, hey, ich mache es jetzt nur wegen Geld, sondern hey, mir gefällt einfach das, was ich mache, der Job, den ich mache, das Programmieren oder irgendwie an dieser Webseite arbeiten oder das nächste Video machen oder was auch immer, oder? Die Person, wo nach 8,4 Stunden einfach straight up ausstempelt, weil die Uhr ihm das sagt, wird in der Regel schwierig, sehr schwer hat, die andere Person, die wirklich mit Feuer und Flamme an diesem Thema dran ist, auch zu performen. Oder ist ja logisch, weil die eine Person ist Feuer und Flamme für etwas und die andere ist einfach nur dort, um die 8,4 Stunden absitzen. Oder?
Klar, klar, ich sehe wie der Mensch. Und du bist ja, du sagst von dir selber, dass du der Workaholic bist.
Okay. Ja, also ich sage es jetzt mal so, ich sage es mit einem, auf der einen Hälfte ist mein Gesicht am Lächeln, auf der anderen nicht, weil ich habe natürlich also das Privileg und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich auch mehr oder weniger durch alles, was halt passiert ist, was ich gelernt habe im Leben und auch sonst Umstände, dass ich da in der Schweiz geboren bin und co. als erste Generation meiner Familie, dass natürlich das Glück gehabt und irgendwie dann doch geschafft habe, meine Leidenschaft, und es sind mehrere, ob das jetzt YouTube-Videos machen, ist auch eine von meinen Leidenschaften, mhm. Schreiben in Form von Blogbeiträgen, aber auch eben einen Online-Shop habe, wo ich mich mit Dingen umgeben kann, wo meine Hobbys immer noch sind, seit eh und je, seit den letzten 20 Jahren, oder? Also ich habe wirklich meine Leidenschaft und Hobbys zum Beruf gemacht. Das ist schon mal das eine, da bin ich sehr dankbar für. Aber die Kehrseite und die Kehrmünze von dem ist, weil es ja deine Hobbys sind, weil es Spass macht und es ist manchmal schwierig erkennen, was zu viel ist, oder? Und das geht dann eben so in die Richtung Workaholic. Ich habe auch schon ein Zeitchen gehabt, letztes Jahr, wo ich 100 Stunden pro Woche geschafft habe, das ist nicht gesund. Egal, ob du es gerne hast oder nicht. Da hat Thomas gemerkt, so, hey, 100 Stunden ist nicht so nice. Insgesamt für Gesundheit, für alles drumherum, auch psychologisch. Auch wenn es dir gefällt, sozusagen, das Thema, weil es ja ein Job ist, den du dir ausgesucht hast. Und da muss man auch reduzieren. Und aktuell bin ich so, für den Moment zumindest, bei einem Sweet Spot von vielleicht so 70 Stunden im Schnitt. Und das sind eigentlich in der Regel 6 bis 6,5 Tage in der Woche, die ich arbeite. Der Montag ist eigentlich ein offizieller freier Tag von mir. Oder? Also das heisst, ich habe so etwa 11 Stunden pro Tag von Dienstag bis Sonntag, oder, wo ich arbeite ungefähr am Tag und das über den Tag verteilt. Und ich denke aber, dass ich dann so mittel- bis längerfristig so wahrscheinlich die 50 bis 60 Stunden wird, also 50 bis 60 Stunden Woche bei mir wird einpendeln. Und hoffentlich vielleicht auch mit zwei Wochentag sozusagen, oder zwei Weekendtag sozusagen. Das ist so zumindest mein Plan.
Es ist natürlich auch halt schwierig, wenn du so gerne, wie du das machst, du schaffst und sich halt mit deinen persönlichen Interessen noch so stark überschneidet, das Ganze auseinanderzuhalten. Also, wenn du in Freizeit halt würdest dich mit Pokémon Yu-Gi-Oh! Beschäftigen und mit Gamen zum Beispiel oder mit irgendwelchen Investments in Nestle. Also das ist halt einfach wirklich
Ich weiß absolut, aber da muss man dann eben aufpassen, dass man dann als Persönlichkeit nicht einfach eindimensional wird. Klar, oder dass du dann nur noch das machst. Und das ist dann die Gefahr, die ich jetzt bei mir selber auch gesehen habe. Und das ist halt die Gefahr. So. Und die muss man erkennen und die erkenne ich im Moment. Und das heisst, ich muss es da entsprechend auch adaptieren und manchmal auch sagen, hey, ja, ich tue jetzt nicht an dem arbeiten. Also weisst du, jetzt nicht an dem Projekt jetzt arbeiten, sondern ich mache das erst morgen zum Beispiel. Ich tue mich dann bewusst ausbremsen, obwohl ich jetzt vielleicht das gerne würde machen, aber ich tue mich bewusst ausbremsen, weil ich dann weiss, okay, ich mache etwas anderes in dieser Zeit. Oder das ist noch eine tricky Angelegenheit. Es ist ein Luxusproblem, sagen wir es so. Es ist auf jeden Fall ein Luxusproblem. Ich bin froh, dass ich das Problem habe und nicht umgekehrt. Aber nichtsdestotrotz ist es etwas, womit man auf jeden Fall umgehen muss, weil man tut sich halt schon über die Jahre oder allenfalls Jahrzehnte wie Gewohnheiten wo du aufbaust, wo du nur noch sehr schwer wegbekommst,
Ja, und
oder?
im Ende irgendwie früher ins Grab bringen, oder?
Ja, weil es halt gesundheitlich dann trotzdem vielleicht dann nicht so eine tolle Sache war, dass man 100 Stunden in der Woche geschafft hat
Klar,
und das
ja.
jede Woche.
Wie?
Und obwohl es einem Spaß macht, oder? Also das ist dann schon, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, glaube ich. Und das passiert eher jemandem, habe ich das Gefühl, wo halt wirklich sehr, entweder sehr ehrgeizig ist oder das, was er macht, wirklich sehr gern macht. Also es ist eigentlich, ich sage es mal so, es ist ein Privileg, dass du in so einer Problemsituation kannst sein, glaube ich.
Klar, ja.
Aber
Also,
ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen.
ja, vor allem gerade für die, die Mühe haben, sich dazu zu motivieren, Leistung zu bringen. Und das ist natürlich ein Privileg, wenn du so anschaust, dass man schon automatisch in dieser Situation ist, dass man sich eher muss bremsen.
Ja, genau das
Also,
meine ich, oder?
ja.
Also sozusagen wie so, die einen finden es super chillig, jetzt einfach mal nur anhocken und den ganzen Tag Netflix schauen, und die andere Person muss erstmal anhocken, Netflix schauen jetzt zum Beispiel einfach, und muss erstmal Erfolg sich durchrackern, bis sie dann so in den gechillten Mode reinkommt, sozusagen.
Genau,
Oder?
ja. Und
Ja.
ja, dann der halt Sachen wie zum Beispiel mit der Freundin gehen, schauen, wie ZSC gegen der gute SC
Genau.
Bern verliert. Der das fix einplanen, so Sachen.
Also ja, also ich sage es jetzt mal so, also aktuell muss man eh alles fix einplanen, ich muss mich jedes Mal testen.
Ja.
Oder? Also ich kann gar nicht mehr spontan schnell ins Resti gehen oder so, aktuell zumindest. Das heisst, aktuell, aufgrund von einfach der allgemeinen Situation ist Planung angesagt, ja, fürs ins Kino gehen. Wenn jetzt der Venom dann irgendwann noch schaut, wenn er dann rauskommt, muss man auch einen Termin machen. Also weißt, für den Test, und dann entsprechend dann kann man ins Kino gehen, oder? Also ja, also aktuell ist viel geplant, spontan eher schwieriger, sage ich jetzt mal, einfach aufgrund von der Situation. Aber ansonsten wäre es natürlich dann schon auch mehr spontan,
Klar, ja. Du hast
oder?
dich in dem Fall bewusst gegen die Impfung entschieden, wenn wir darüber überhaupt was reden.
Ja, also aktuell sehe ich mich jetzt gerade nicht am Impfen, aber das kann sich immer noch ändern in Zukunft. Aktuell sehe ich mich jetzt gerade nicht in dieser Situation. Oder dann gehe
Wie?
ich halt lieber testen, und ich glaube, jetzt dann ab Mitte Oktober muss man es ja selber zahlen. Wenn ich es mitbekomme, dann muss ich es halt selber zahlen, ist ja kein Problem. Ist halt so.
Ja, wie kommt es, wenn
Und
man
dann
fragen
wird einfach
darf?
regelmäßig getestet, so. Fertig.
Ja, klar. Wie kommt's, wenn man fragen darf?
Ich bin so der Meinung, zumindest für mich persönlich, also meine Freundin ist ja geimpft, oder? Also
Genau,
ich habe
ja.
da keine irgendwie Vorurteile über irgendetwas. Ist mir, also wie schon gesagt, jeder soll das machen, was er möchte, oder? Und ich sage mir halt einfach, zumindest mir persönlich, dass der Körper auf eine Art echt so wie dein Tempel ist und du eigentlich der Herr über deinen Körper bist, und ich halte relativ wenig davon, mir etwas in den Körper hineinzutun, wo ich keine gescheite Studie oder Langzeitstudie dazu habe, wo ich
Ja.
wenigstens ein paar Eckdaten kann sehen und oder lesen, um dann rational zu entscheiden, okay, mache ich jetzt das oder nicht.
Ja, ich sehe, was du meinst. Das darf so kommen, oder? Das ist nicht irgendwie etwas, wo du nicht drüber willst reden.
Nein, nein, das ist kein Problem.
Ja.
Also, kein Problem. Also, weißt, die Sache ist ja so ein bisschen, und das verstehe ich halt nicht so ganz, irgendwie gewisse Leute meinen, ja, es wird gespalten, die Geimpften und nicht die Geimpften. Ich denke, es ist einfach, man sollte einfach akzeptieren, so, ja, es gibt Leute, die sich impfen und Leute, die sich aktuell gerade nicht impfen. Grund sei jetzt mal dahingestellt, und es ist vollkommen okay. Es ist völlig egal. Also, eben, meine Freundin ist auch geimpft, so. Meine
Klar,
Großmutter
ja.
ist auch geimpft. Also, weißt, es ist halt wirklich so, ich verstehe halt nicht so ganz, so, wieso sind jetzt die Geimpften die böse oder die nicht Geimpften? Es ist doch, jeder soll einfach selber entscheiden, fertig. Und man soll jetzt da nicht einfach irgendwie das Fass aufmachen und irgendwie da die ganze Zeit zwei Fronten zusammenschlagen, sozusagen, oder?
Dann hat es keine Impffirmen für das Depot gegeben.
Ich bin in dem Bereich tatsächlich, also so Biotech und Co., gar nicht
Ja.
so bewandert. Das einzige Unternehmen, das ich da mehr oder weniger drin habe, ist BB Biotech, aber das ist auch wieder eine Beteiligungsgesellschaft. Also nicht das Unternehmen selbst. Das heisst, es ist wie auch auf eine Art eigentlich wie ein gemanagter Fonds, könnte man schon fast sagen,
Ja, ist ein
oder? Oder
Schweizer
halt ein
Unternehmen.
ETF. Also es ist eine Beteiligungsgesellschaft. Und es ist tatsächlich gar nicht mein Kompetenzbereich. Und in einem Bereich, wo ich keine Kompetenzen habe, auch bis, also sozusagen vom Know-how her, tue ich lieber gar nicht in Einzelaktien investieren, weil ich das wie gar nicht abschätzen kann.
Klar,
Oder?
ja. In dem Fall hast du gestern den Facebook-Tipp gekauft.
Hm?
Der ist eher gestern der Facebook.
Ah, der Facebook. Ja, Facebook ist ja down gewesen. Nein, also ich habe Facebook gar nicht im Portfolio tatsächlich. Facebook ist jetzt nicht ein Unternehmen, das ich jetzt im Portfolio habe. Ich habe andere Unternehmen dafür im Portfolio, jetzt zum Beispiel Alphabet oder auch Apple, aber jetzt Facebook habe ich tatsächlich gar nicht drin.
Ja, und du bist ja mehr der, also du fährst ja so weit ich weiss, du wirst mir sonst sagen, Dividendenstrategie. Und Facebook zahlt ja keine Dividende, darum ist vielleicht aus dem Grund keine Option.
Alphabet zahlt auch keine Dividende. Alphabet ist eine meiner grössten Positionen.
In dem Fall, ja.
Nein, also es ist so, ich kann natürlich schon, also ich habe einfach ein Aktienportfolio, wo ich mir einfach sage, ich will Wachstum und Dividendenstrategie wie kombinieren. Und aktuell, wenn man mein Portfolio anschaut, habe ich etwa einen, ja, ungefähr 50-50-Split. Das ist so zumindest auch so ein bisschen das Ziel, mittel- bis langfristig. Oder dass so die Hälfte von den Titeln im Aktienportfolio Dividenden wert sind und die andere Hälfte um den Dreh plus minus wachstumswert sind. Also, und es soll einfach eine Kombination aus beidem ergeben. Und als Ergänzung oder noch, sage ich jetzt mal, um einfach den breiten Markt abzudecken, habe ich den sogenannten Vanguard FTSE All World ETF, der ausschüttende. Das Kürzel ist dort VWRL, aber keine Anlageempfehlung. Und es ist halt einfach ein Welt-ETF, wo fast 4000 Unternehmen drin hat, die weltweit mehr oder weniger agieren und tätig sind. Und das ist so, ich sage jetzt mal, der Kern von meinem Portfolio, wo ich auch jeden Monat den ETF zum Beispiel einfach nachkaufe.
Genau, warum hast du dich ausgerechnet für den entschieden?
Weil ich auch den Weltmarkt wollte abdecken und der Vanguard ETF ist sehr kostengünstig, also hat einen sehr kostengünstigen Tier, eigentlich so richtig im Kopf von 0,22% pro Jahr. Und also ich wollte die Welt abbilden, mit möglichst alles in einem ETF. Es gibt ja den klassischen MSCI World Emerging genau, Markets Split, also 70-30, wo man kann machen, oder? Also MSCI World und MSCI Emerging Markets. Und ich habe auch ein ETF, wo ich mehr oder weniger Ähnliches kann abbilden, und das ist dann der Vanguard FTSE All World, weil der hat Emerging Markets auch schon mit drin, automatisch in einem ETF und ist auch kostengünstig. Und deshalb habe ich dann einfach den genommen, dass es auch für mich simpler ist, dass ich immer gleich nur muss nachkaufen.
Klar, ja, also ist verständlich. Du sagst ja jeweils, oder du hast schon gesagt, eben die ersten 100'000 für Leute, die neu anfangen mit Anlegen, mit Sparen, mit Investieren, sind zentral. Warum sind die so zentral?
Also es ist mal erstmal so, die ersten 100'000 in der Regel kommt in der Regel, ich sage wirklich in der Regel, hauptsächlich von dem, was man verdient und beiseite legt, also nicht von der Rendite. Es gibt Ausnahmen, und ja, ich kenne auch Ausnahmen, wo wirklich mit einfach, ich sag's jetzt mal so, mit einem glücklichen Händchen zum Beispiel Tesla gekauft haben, sehr kostengünstig für vielleicht 150 Stutz und dort für 5'000 drin sind und dann hat sich's für 20-facht, oder? Also das gibt's auch. Kenne ich sogar auch Leute persönlich an dieser Stelle, weil dann machst du mal aus 5'000 Stutz fast 100'000 an dieser Stelle. Aber so in der Regel ist es so, dass die ersten 100'000 wirklich mehr oder weniger durch, ich verdiene zum Beispiel 5'000 Franken im Monat, und ich kann davon, weil ich sparsam lebe, 2'000 pro Monat auf die Seite legen, also 24'000 pro Jahr. Und das sind eben die ersten 100. Und die ersten 100'000 zeigen halt einfach, dass man den Willen erstmal hat, um Vermögen aufzubauen. Auch zeigt, dass man sparen kann, mit seinen Finanzen umgehen, weil es ist meistens ein Prozess, der mehrere Jahre geht. Und sobald man den erreicht hat, die ersten 100'000, das ist wie ein Beweis, wie ein Badge of Honor, so, hey, Moment mal, ich habe es geschafft, aus eigener Kraft, nicht weil ich geerbt habe oder so, 100'000 Franken sozusagen wie zu sparen oder das Vermögen von 100'000 Franken aufbauen durch Sparen und Investieren. Also hauptsächlich halt durch Sparen am Anfang. Und das Interessante ist eben, wenn du 100'000 Franken investiert hast, oder das ist dann eben das Spannende, und das über die nächsten 30 Jahre investiert hast, zu einer Rendite von 7% pro Jahr im Schnitt, und da ist dann schon die Inflation mit runtergenommen, das ist, wenn man sich mal zum Beispiel den S&P 500 anschaut, das sind die 500 grössten Unternehmen in den USA, das ist ein Index, oder ein, wo man kann mehr oder weniger verfolgen oder auch investieren, der hat über die letzten 100 Jahre Total Return von über 10% im Durchschnitt pro Jahr gehabt. Das heisst, wir rechnen da mit 7% auch nach Inflation, dann hat man tatsächlich nach 30 Jahren 1 Million an Vermögen sozusagen. Und das dann tatsächlich sogar inflationsbereinigt. Und das ist dann eben die magische Zahl. Das heisst, wenn man es schafft, zum Beispiel bis 30 100'000 auf mega anzuhäufen und das heißt investieren, breit diversifiziert am globalen Markt, am grossen Markt, also nicht irgendwie eine Einzelaktie nur, sondern wirklich breit diversifiziert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gut, dass man, wenn man, ich sage mal, ins Rentenalter von 65 oder vielleicht dann erst in 70, mit 70 reinkommt, dann auch wirklich dann entsprechend ein gutes Polster können aufbauen. Oder aber in Realität würde man auch noch mehr Geld sparen und mit der Zeit dann mehr und mehr Vermögen anhäufen. Oder?
Genau, und das ist ja so, wie du durch die ersten 100'000 erwirtschaftet hast, eben während der 3 Jahre, wo du noch bei der UBS gearbeitet hast zum Beispiel.
Genau. Also ich habe dort die Lehre gemacht, dort auch schon gespart, auch nebenbei eben so die Side-Businesses gemacht und dann eben auch noch während dem Arbeiten auch nebenbei geschafft, also weißt du, sozusagen Geld verdient über die Gartung gekommen. Und so sind dann eben die ersten 100'000 Stutz zustande gekommen mit 20 oder 21 ist es gewesen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber 20 oder 21 ist es gewesen, das ist auch ein bisschen her, also jetzt ja 25. Und und dann ist es immer rasanter gegangen natürlich, oder? Also man sagt, die ersten 100'000 sind die schwierigsten und die zweiten, es wird de facto immer einfacher, auch aus dem Grund, wie das Geld investiert ist, oder? Also wenn ich jetzt im Depot eine Tagesschwankung von 1% habe, oder? Das ist durchaus möglich im gesamten Investmentportfolio, dann sind das bei mir 1% mittlerweile fast 5'000 Franken. Das heisst, wenn es 1% runtergeht, sind es einfach minus 5'000 Franken. Wenn es 1% hochgeht, sind es plus 5'000 Franken. Oder? Und das ist natürlich, wo der Zinseszins dann irgendwann dann eben auch reinkommt, oder? Wo man dann mit der Zeit aber eine gewisse kritische Masse zwar spart und auch immer wieder neues Geld, wo man spart, investieren kann, aber die Kursbewegung oder auch die Dividende irgendwann mal so gross werden, dass im Vergleich das Gesparte aus dem Hauptjob natürlich dann als klein erscheint. Aber das ist dann auch wieder ein Prozess, wo Jahre respektive allenfalls dann auch Jahrzehnte dauert, oder?
Genau, immer im Normalfall. Bei dir ist es jetzt nicht so lang gegangen, bis an dem Punkt.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Norm bin, das geht gar nicht.
Das würde ich auch nicht sagen, nein, definitiv nicht.
Und also ich sage nicht, ich will mich nicht über andere Leute stellen, aber ich will nur ein realistisches Bild zeigen, oder? Und ich bin definitiv nicht das realistische Bild, dass die Norm ist, das wollte ich damit sagen, oder? Weil, wenn man sich mal anschaut, oder? Wie viel von den erwachsenen Schweizer sind Millionär? Das sind etwa 13%, also jeder 8. erwachsene Schweizer ist Millionär. Da in der Schweiz, aber das ist alle Vermögenswerte zusammengerechnet, abzüglich der Schulden. Und das ist natürlich erstmal viel da in der Schweiz, aber trotzdem sind das nur eben etwa 12-13%. Das ist also definitiv nicht die Mehrheit, sozusagen, oder? Und auch definitiv nicht der Durchschnitt. Und in dieser Statistik sind natürlich auch viel ältere Leute drin, oder? Also die meisten, die Millionäre sind und drüber sind natürlich nicht irgendwie unter 30 oder die meisten sind auch nicht 25 oder so oder 24. Und dann wollte ich auch damit sagen, dass mein Weg jetzt mehr oder weniger sicherlich jetzt nicht so einfach replizierbar ist wie andere Wege, aber, und das ist ja der grosse Grund, die meisten Leute machen sich auch nicht selbstständig oder werden unternehmerisch tätig. Die meisten Leute sind ja angestellt. Das muss man dann auch noch wohlgemerkt sagen. Ich habe ja mein, oder ich sage jetzt mal, den Grossteil vom Vermögen habe ich ja dann erst in meiner Selbstständigkeit mit dem Unternehmertum verdient. Oder das heisst, ich habe die damalige 140'000 Franken im Angestelltenjob angespart. Das ist sozusagen wie mein Startkapital gewesen, nenne ich es jetzt einfach. Oder halt mein Puffer, dass wenn etwas wäre in der Selbstständigkeit, dass ich da immer noch so ein bisschen ein Backup habe, oder?
Genau.
Und das ist es dann mehr oder weniger gewesen, wo ausschlaggebend bei mir war, also die unternehmerischen Tätigkeiten, die Unternehmen, wo, also mittlerweile auch mehrere Unternehmen, wo alle mehr oder weniger zu einem gewissen Level erfolgreich sind finanziell, wo ich mir dann sagen kann, hey, irgendwie wow, mega crazy so, dass ich das alles machen kann oder eben meine Eltern anstellen und so. Das ist jetzt nicht so, halte ich jetzt nicht für selbstverständlich, oder? Dass man schnell sagt, ja, komm, ich tue jetzt mal meine beiden Eltern anstellen, zahle ihnen beide zusammen 10'000 Stutz Lohn pro Monat. Also weißt du, zusammen als, das ist nicht, ich sage jetzt mal, das nehme ich jetzt nicht für selbstverständlich. Das ist wirklich, also da bin ich sehr dankbar für, dass ich überhaupt solche Sachen kann machen.
Klar, definitiv. Und Norm ist sicher nicht. Bei dir ist ja sicher auch das grösste Potenzial jetzt noch, oder nach wie vor die Firma, die du selber hast und beteiligt bist?
Ja, also einfach allgemein, das grösste Potenzial ist natürlich schon so, und das würde man auch bei den meisten Leuten sehen, ob das jetzt die Gründer von Digitec sind, die werden die grössten Rendite damit haben, wenn sie ihre Anteile von Digitec verkauft haben, da, ich glaube, die Migros haben sie es ja verkauft, genau, ja. Teil zumindest, also dort ist natürlich, also da kannst du Aktien haben und wie und was du willst, die Rendite kannst du fast nicht nachreplizieren. Klar. Oder als versus ein Unternehmen, das du selber gründest, das Gewinn macht, oder du vielleicht irgendwann einmal sagst, hey, ich verkaufe jetzt das Unternehmen. Solche, ich sag mal, Renditen kannst du kaum sehr selten anbilden mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal, ETF-Investments oder Aktieninvestments und Co. Aber für mich ist es halt auch so ein bisschen, dass man es ein bisschen versteht. Für mich ist es, also das Vermögen aufbauen, tut man spezifisch mit seiner aktiven Tätigkeit mit seinem Einkommen und der daraus resultierenden Sparquote.
Genau.
Und das heisst, du hast einen Job, du bist selbstständig, du bist Unternehmer und du hast irgendein Einkommen. Du zahlst dir selber Lohn, du bekommst Lohn, völlig egal. Du gibst Geld aus, am Ende des Monats bleibt übrig und das kann x Summe sein, 5%, 10%, 50%, 30%, whatever. Das ist das, was tatsächlich deinen Vermögensaufbau wirklich tut kickstarten, oder? Ein Teil von dem Geld oder einfach das Geld, was du auf die Seite leist, kannst du dann anfangen, irgendwann investieren. Eben in ETFs zum Beispiel. Ich muss jetzt nicht ins Detail, einfach, das kann man dann anfangen investieren. Und das ist mehr für mich so, erstmal Inflationsschutz, weil die Inflation wird reinkicken und sie kickt schon relativ hart in jetzt, insbesondere in den letzten 18 Monaten, sage ich jetzt mal. Und wird es auch in den nächsten paar Monaten sicherlich auch nicht gerade besser werden. Das heisst Inflationsschutz, aber auch Rendite langfristig. Und vor allem, für die Altersvorsorge geben. Also für mich, ich sehe Aktien, ETFs, Rohstoff, Gold, alles mögliche, all die Investments, die Kapitalinvestments, die ich machen kann, die nicht abhängig sind von meiner Manpower, also von meinen Unternehmen, sehe ich als Altersvorsorge. Oder? Mhm. Falls mir irgendetwas passiert oder falls irgendetwas nicht mehr läuft, all die Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, ob das jetzt Apple ist, Nestle, Shell oder irgendwelche andere Unternehmen oder die ETFs, also die laufen immer noch. Egal wie es mir geht, oder? Aber meine Unternehmen unter Umständen laufen nicht mehr, sobald es mir nicht mehr gut geht.
Klar.
Oder? Und das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, die ich mache. Oder? Also zum Beispiel all meine Unternehmen basieren darauf, dass meine Gesundheit gut ist.
Genau.
Oder? Ansonsten laufen die nicht. Aber bei meinen Aktien oder bei den Beteiligungen, die ich besitze, ist eben nicht mehr, es basiert nicht mehr nur auf meine Gesundheit, sondern es basiert einfach, dass zum Beispiel Apple, das Unternehmen Apple, gute Geschäftsentscheidungen macht. Und die machen es so oder so, egal ob ich da bin oder nicht.
Genau, oder? Ja, klar. Du redest ja von Inflationsbereinigung, aber sagst ja selber, du hast ungefähr ein Drittel immer in Cash. Wie macht das für dich selber Sinn? So?
Ich nehme es in Kauf.
Okay.
Für die Liquidität. Der grösste Grund, wieso Unternehmer, Startups und Selbstständige, also pleite gehen, insolvent gehen, ist, weil sie nicht liquide sind.
Klar, ja.
That's it. Es ist mehr oder weniger meine, in Anführungsstrichen, meine Garantie, meine Versicherung, sage ich jetzt einmal.
Ja, klar.
Und ich nehme es halt in Kauf. Und ich bin halt jemand, der Risiken gerne eingeht, aber kalkuliert die Risiken. Und das ist für mich ein ganz klares kalkuliertes Risiko. Ich weiss, Inflation wird es hitten. Und ja, ist halt dann einfach so, aber die Opportunitätskosten, dass falls mal was wann ist, ich kann einfach ruhig schlafen, weil ich weiß halt einfach, wenn was ist, dann ist easy, ich bin liquide, ich habe Access und ich muss auch keine Schulden aufnehmen, ich muss keinen Kredit aufnehmen, keinen Firmenkredit aufnehmen, keinen Privatkredit aufnehmen, sondern ich bin liquide, oder? Und das ist der grosse Faktor für mich, wo ich mir sage, und ich muss ganz ehrlich sein, und das habe ich auch so für mich auch schon erkannt. Ich persönlich finde schon, ich habe eigentlich das finanzielle Game, so das Hauptgame, eigentlich durchgespielt für mich so. Wenn ich jetzt nicht mehr grossartig mich jetzt mega anstrengen will und wirklich jetzt nur noch rumpimmeln will, kann ich das machen und ich werde keinen Nachteil mehr haben in meinem Leben finanziell. Also weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Ich kann dann auch sagen, ich tue jetzt nicht mehr Gas geben, sondern ich sage einfach, ich schaffe nur noch 20, 30 Stunden in der Woche oder so und ich mache das jetzt für die nächsten paar Jahre und das kommt aber immer noch Cash rein, weil die Geschäfte ja aufgebaut worden sind und jetzt nicht mehr so viel. Also der grosse Aufwand geht eigentlich mehr, noch mehr investieren, noch mehr machen, noch mehr innovativer sein in den Bereichen, wo ich bin oder noch mehr ausbauen. Das ist ja der grosse Part von der Zeit, wo da investiert wird. Das heisst, ich habe eigentlich das finanzielle Game mehr oder weniger durchgespielt in meinen Augen, weil ich auch jetzt nicht irgendwie will, also ich brauche kein Luxusauto, ich brauche kein, also weißt du, was ich meine? Ich, ich, also ich habe das finanzielle Game mehr oder weniger für mich gesehen, aber was ich trotzdem spannend finde, ist, weil mir halt mein Job einfach Spass macht und das, was ich mir aufbaut, einfach Spass macht, wie kann ich kommen? Es ist sowieso, du spielst Mario und du, hast auch, du kannst Coins sammeln und du willst wie alle Coins sammeln in einem Level, zumindest habe ich das immer gerne gemacht, um zu schauen, was für ein Highscore kann ich haben. Und so sehe ich das halt.
Zum schauen, bis...
Auch halt im echten Leben.
Ja, bis wo du noch herkommst.
Genau, ja. Und es ist, schlussendlich ist es egal, wo, also finde ich persönlich, wo man herkommt. Es ist halt einfach so, also es gibt das Klischeehafte, man sagt, der Weg ist das Ziel und das ist es halt. Oder also...
Ja, nein, meine, wir,
ich kann mir da...
Nein, ja, wir wollen sagen, bis zu welchem Score, in dem sind jetzt Schweizer Franken auf deinem Swissquote-Depot, bis zu welchem Score da herkommst, anstatt bei Mario Kart halt, so hast du es gemeint.
Genau, ja, das habe ich so gemeint. Aber weißt du, ich meine, über das Kitschige eben, der Weg ist das Ziel. Also, schau, ich habe mir damals, bevor ich gekündigt habe, habe mich so gefragt, so, ich könnte auch einfach den safe Job haben. Und ich könnte einfach auch damit zum Beispiel die erste Million aufbauen. Es wär dann, ich habe mir ausgerechnet, wenn es bis 30 Jahre arbeiten muss ich irgendwie 8000 Stutz pro Monat auf die Seite legen. Oder so.
Genau, ja.
Zu dem Zeitpunkt mache ich das ausgerechnet. Ich habe also gedacht, so chillig, ich verdiene irgendwie 5 bis 6000 je nach Monat, je nach Pickedienst und so, chillig. Wie kann ich bitte 8000 auf die Seite legen, nach Steuern, chillig. Oder so, what the heck. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, so, okay, chillig, das funktioniert rein rechnerisch irgendwie nicht so richtig. Oder? Und dann habe ich mir auch gesagt, so, hey, Moment mal, aber wenn ich das jetzt wirklich will, so durchziehe, schießt es mich dann nicht an. Wieso wollte ich überhaupt die Million? Ich habe dann die Million wieder, und dann kann ich endlich mein Zeugs machen und so. Dann muss ich nicht mehr jeden Montag immer so down aufstehen und halt dann ins Geschäft gehen und so. Oder? Und dann habe ich dann auch gesagt, okay, I tried, ich mache mich selbstständig. Und ich habe dann dort gemerkt, so, eigentlich ist es völlig egal, welchen Betrag du am Ende vom Tag auf dem Konto hast, weil ich habe 6 Monate gebraucht, wenn ich mich recht erinnere, von Oktober bis April 2019, dass ich break-even gewesen bin, dass all meine sozusagen Beschäftigungen, Selbstständigkeiten, sozusagen mein Leben, mein persönliches Leben getragen haben und alle Geschäftskosten. Oder? Und der Moment ist für mich so krass, wie soll ich sagen, eine Befreiung, die ich verstanden habe. Also, hey, Moment mal, ich habe nicht 1 Million auf dem Konto zu dem Zeitpunkt damals, oder? Oder ich habe einfach nicht 1 Million an Nettovermögen, aber ich kann einfach das machen, was ich will. Oder obwohl ich die Million nicht habe. Und das ist für mich so ein bisschen einfach so ein Moment, so ein Aha-Moment gewesen, so, okay, solange ich also einfach das mache, was ich will und irgendwie schaffe, über die Runde zu kommen, also rein, dass ich einfach keine Schulden muss machen oder so,
klar, ja,
ist eigentlich top, oder? Und in dieser Situation befinde ich mich jetzt eigentlich seit dem Zeitpunkt, seit April 2019, dass ich einfach sagen muss, okay, ich mache einfach mein Zeug schon immer den ganzen Tag und es gibt Monate da vielleicht viel, Monate da vielleicht weniger, es ist teilweise auch saisonal. Und am Ende vom Tag so, selbst wenn jetzt etwas passiert und alles einbricht, ich habe einen grossen Puffer, das heisst, ich hätte immer noch genug Zeit, um mich wieder umorientieren und Zeugs und machen und tun. Und das ist so ein bisschen meine Erkenntnis gewesen. Darum ist die Zeit für mich einfach eben, auch wie schon am Anfang erwähnt, eines von der wichtigsten Sachen im Leben. Was mache ich mit meiner Zeit?
Und du kannst davon leben?
Also, wie meinst du?
Ja, eben, und das ist zentral. Also, solange du davon kannst leben, spielt es keine Rolle. Und notfalls kannst du dich wieder bei UBS anstellen oder bei einem ähnlichen,
genau, einem
ähnlichen Bereich.
Was
dein Leben wieder würde tragen.
Also, wobei natürlich, ich würde jetzt rückblickend, rückwirkend sehen, eigentlich nicht mehr einen Job in der IT auswählen, sondern ich würde jetzt einfach ins Marketing gehen.
Okay. Aber eben, das wäre.
Das ist das, was ich mache. Also, ich habe dadurch eigentlich mehr oder weniger herausgefunden, dass mir IT eigentlich nicht so gefallen hat, auch wenn es mir viel geholfen hat für das technische Verständnis und das, was ich heutzutage mache. Aber wahrscheinlich, wenn ich in der UBS im Marketing geschafft hätte, hätte ich gar nicht als Kündiger nachgedacht. Möchte ich im Marketing sein.
Weil es dir so gut gefallen hat?
Ja, nein, die Sache ist, weil das meiste, was ich heutzutage mache, ist Marketing. Egal, ob es für den Online-Shop ist. Klar, ich mache andere Sachen im Online-Shop, auch Sourcing von der Ware und so weiter. Aber der Hauptpart ist immer das Marketing. Die Vermarktung vom Produkt und oder von der Dienstleistung oder was auch immer.
Genau.
Oder,
der
oder von der Brand Sparkoyote.
Ja, und der hat quasi und, schon das gemacht, wo dein Traum ist. Und der hat es nicht gekündigt.
Genau, aber ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe das erst im Nachhinein verstanden, dass Marketing eigentlich, oder wahrscheinlich Marketing das am ehesten ist, was mir, wahrscheinlich meine Traumjobvorstellung ist. Oder? Natürlich kommen auch noch viele andere Aspekte dazu, aber ich würde damit nur sagen, hätte ich vielleicht im Marketing geschafft in der UBS, wäre ich gar nicht da, wo ich jetzt bin, weil ich immer noch in der UBS wäre, weil mir mein Job einfach so, so gefallen hätte.
Genau, ja. Und wärst vielleicht damit genauso glücklich wie jetzt?
Genau, also ich würde sogar behaupten, ich wäre wahrscheinlich genauso glücklich. So. Aber genau. Ich weiß es natürlich nicht, aber es ist so ein bisschen meine Retrospektive, wenn ich mir das so anschaue, so, was mache ich eigentlich wirklich gerne in meinem Alltag oder was mache ich halt effektiv. Oder?
Du empfiehlst ja und du arbeitest ja unter anderem mit Swissquote zusammen, also hast du dort dein Depot, nicht bei UBS, wo du gearbeitet hast. Was ja auch von Swissquote und der Post ist, dort hast du ja auch ein Depot. Was gibt junge Leute, was empfiehlst du für Broker? Also Swissquote natürlich, wegen der tiefen Gebühren, also nicht irgendwie 70 Franken pro Transaktion musst du zahlen wie bei UBS oder CS. Was kannst du da vielleicht denen, die zulassen, noch mitgeben, wenn sie jetzt direkt ein Konto aufnehmen?
Zum Starten muss ich ehrlicherweise sagen, würde ich jetzt zum Beispiel Juni, weil du dort, ich sage es jetzt mal so wie es ist, wenige Fehler kannst machen. Sie haben auch eher ein begrenzt, also sie haben irgendwie 100, ich glaube 13 oder 112 Aktien aktuell, die sie haben, fast alles eigentlich nur Blue Chips, also das heisst grosse Unternehmen, die man kennt.
Ja. Yeah.
Das heisst, du kannst auch nicht irgendwie, ich sage mal, auf Penny Stocks reingehen oder irgendwelche komische Sachen ausprobieren und co. Oder, also du bist dadurch eigentlich, wie schon so begrenzt in der Auswahl. Heisst auch, dass du halt nicht so viel, ich sage jetzt mal, Fehler kannst, allenfalls auch machen. So könnte man es auch sehen, oder? Das ist so wirklich für Anfänger sehr geeignet, finde ich, oder? Zum Starten. Aber wenn ich jetzt, es kommt auch auf den Betrag drauf an, oder, wo man investiert, weil U ist zwar günstig an sich, weil sie eine Flatrate haben, also 0,5% Gebühr einfach zum Beispiel bei Aktienkäufen oder ETF-Käufen, aber ab gewissen Beträgen lohnt es sich einfach nicht mehr, weil dann ist sogar zum Beispiel Swissquote deutlich günstiger. Oder also zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Portfolio nehme, lohnt sich das gar nicht, über U zu investieren, weil ich erstmal nicht Auswahl hätte, die ich will, oder Unternehmen einfach fehlen, die ich brauche, oder ETFs, oder andere Sachen. Und weil es auch deutlich zu teuer wäre für meine Ordergrössen, die ich mache. Das ist immer sehr individuell. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, stellen wir uns jetzt mal vor, jemand ist noch in der Lehre, oder ist gerade aus der Lehre rausgekommen, fängt erst gerade an, will die ersten Schritte machen. Dann kann es Sinn ergeben, zum Beispiel erst bei US Depot zu machen, dort mal reinschauen und dort den Start zu machen. Und sobald man mal die ersten Praxiserfahrungen gemacht hat, in meinen Augen dann zumindest, dann relativ frühzeitig auch, ich sage jetzt mal, zum sozusagen vollen Broker oder Bank zu wechseln, zum Beispiel wie Swissquote, wo du dann auch die breite Palette hast, oder wo du dann auch kannst, alle möglichen Unternehmen raussuchen. Also jetzt als Beispiel, Nintendo-Aktien. Jetzt nicht als Aktien, einfach als Beispiel. Nintendo-Aktien ist, soweit ich weiss, nicht bei U, also du kannst sie nicht über U kaufen. Das heisst, wenn du jetzt würdest in Nintendo investieren, dann müsstest du das zum Beispiel über Swissquote machen oder über andere Banken. Auch das so ein bisschen zum Verständnis da ist. Und sehr wichtig beim Starten, und das ist ein Fehler, den machen viele, ich habe den zum Glück nicht gemacht, aber den machen viel tatsächlich, ist, du tust viel zu lange rumschauen, welcher Broker ist der beste, welche Bank ist. Einfach mal Depot eröffnen, ein bisschen Praxiserfahrung sammeln und am Ende vom Tag, wenn man merkt, hey, es gibt bessere Alternativen, kann man immer noch das Depot wechseln. Also ich kenne wenig Leute, die in ihrem Leben noch nie einen Depotwechsel gemacht haben, langfristig gesehen. Ich habe ja auch gewechselt von der UBS zu der Swissquote. Das ist auch nicht irgendwie, ist auch kein Hexenwerk, oder? Das kann man machen, ist kein Problem. Darum ist das auch immer wieder so ein Punkt, wo viele Leute sich immer aufhalten. Ich bin wirklich jemand, ich bin da vielleicht auch zu crazy einfach reingesprungen mit dem Kopf voran, würde ich vielleicht rückwirkend anders machen. Aber so eine gesunde Balance, dass man dann nicht irgendwie 3, 4, 5 Wochen, 2 Monate an der Broker- oder Banksuche ist, sondern einfach mal sagt, hey, nach 1, 2 Wochen Recherche, ich entscheide mich mal. Oder?
Genau, aber einfach ja. Also UBS oder CS, wo schon dann Gebühren haben, in keinem Verhältnis, macht das gleich nicht so Sinn. Geht bei tiefen
Beträgen. Hausbank in der Regel, in der Schweiz zumindest, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber viele Hausbanken, wo die meisten Leute ihr Konto haben, werden vermutlich deutlich teurer sein als jetzt zum Beispiel Swissquote oder jetzt zum Beispiel U, ist ja einer von den Neueren, der jetzt erst seit Mai gekommen ist. Also in der Regel, also ich habe einfach, das ist meine persönliche Erfahrung, also Credit Suisse und UBS sind mitunter die zwei teuersten, wenn es um das geht, hier in der Schweiz. Ist aber auch logisch, wenn man das sagen darf. Also da lohnt sich's eigentlich, also sag's mal so, es gibt auch für das einen Kundenstamm, wo sagt, hey, da bin ich voll bei der UBS und so, aber ganz ehrlich, in diesen Vermögensregionen bin ich noch nicht.
Klar, ja. Ja, also irgendwann spürt es dann halt, ja, wie du sagst, gibt es einen Kundenstamm, der das anspricht. Und sonst, eben hast du gesagt, you mit Kindersicherung, Swissquote, wenn man ein bisschen weiss, was halbwegs was man macht. Kryptos über Swissquote, was meinst du da dazu?
Kann man auch machen. Also finde ich absolut legitim, habe ich auch. Also ich habe auch Bitcoin, wo ich dort drüber handle.
Genau, ich habe jetzt heute zum Beispiel mal geschaut, irgendwie, dort ist halt eigentlich das, was du bei You ansprichst, oder zum Beispiel in einer Luna-Coin oder so, haben sie zum Beispiel, nee, das ist ja noch relativ beschränkt, ich glaube, sie sind knapp unter 30 Coins, die sie anbieten. Das ist vielleicht ein Nachteil.
Ich wollte einfach nur sagen, es macht Sinn, wenn man jetzt, eben, ob das jetzt bei Swissquote ist oder bei anderen Exchanges und Co., wenn man Kryptos hat, dass man die Kryptos zwar handelt, ja, und ich handle jetzt zum Beispiel über Swissquote und auch über You Kryptos, aber dass man langfristig, insbesondere wenn die Beträge ein bisschen höher werden, die Kryptos nicht dort drauf lässt.
Ja.
Oder? Also es gibt so ein Sprichwort, not your key, not your coins. Okay? Das heisst, im Prinzip, wenn man den Private Key nicht besitzt, dann besitzt man auch die Coins nicht. Und das ist de facto wirklich so. Oder? Und darum ist es wichtig, wenn man längerfristig jetzt auf Bitcoin oder irgendwelche andere Sachen wie Ethereum und Co., was es da nicht alles gibt, dass man da, wenn man das langfristig machen will, dann auch entsprechend Hardware-Wallets hat, wo man dann auch den Private Key besitzt. Da gibt es schon kostengünstig, aber irgendwie 50, 60 Stutz, die man kaufen kann auf dem Digitec, Ledger oder Ledger Nano S, so kleine USB-Sticks, wo man es draufladen kann. Und dann besitzt man auch den Private Key und alles. Und das ist dann auch gesichert. Man muss dann einfach nur schauen, dass man das Ding plus noch die Recovery Phrases dann sicher kann aufbewahren, oder? Das ist dann der nächste Step und der PIN ja nicht vergisst, oder? Aber, das sind halt solche Geschichten, oder? Also, ich bin da jetzt auch nicht wahrlich, nicht ein Krypto-Experten oder so, aber ich weiss halt schon auch, es gibt gängige Best Practices und das Sprichwort not your key, not your coin hat schon Hand und Fuß.
Im Gegensatz zu Aktien, wo es ja legitim ist, auch wenn sie nicht eintragen sind jetzt im Handelsregister.
Genau, aber das funktioniert auch völlig anders, oder? Also, genau. Ich sag's jetzt mal so, du kannst nicht einfach Aktien klauen. Das kann, also, weißt du, was ich meine? Aber wenn du auf der Krypto kannst, ein Exchange hacken, das kann geklaut werden und du kannst nicht einfach die Transaktion rückgängig machen.
Klar.
Oder? Ja. Also, das ist ein völlig anderes Prinzip. Wir reden von einem dezentralen System versus einem zentralen System. Bei einem zentralen System, wenn die Verwahrstelle sagt, nö, die gehören am Herr Kovac, die gehören am Herr Kovac, dann kann nicht einer rein hacken und das klauen. Oder? Also, wie es ist zentralisiert sozusagen. Und das andere, beim Dezentralen, wenn dort mal was geklaut wird, irgendwo wegversendet wird, übertrieben gesagt, dann kann die Bank nicht sagen, oder wer, wo auch immer du deine Coins hast, so, ja, wir können das jetzt alles wieder zurückreturnieren, all die Transaktionen, das funktioniert nicht. Die sind schon gewesen, die sind passiert. Oder? Und das ist die grosse Problematik. Ich bin da absolut kein Experte, was Technik angeht, aber das ist so eins von den Basic-Sachen, die ich verstehe. Das heisst, wenn ich ein Bitcoin aus Versehen jemandem Falsches verschicke, dann bekommst du nie mehr wieder. Das sind 50.000 Steine auch weg, gell?
Genau.
Kannst nicht auf der Bank anrufen und sagen so, yo, ich habe aus Versehen ein Bitcoin an der falschen Adresse, weil ich es 3 mit dem E verwechselt habe, verschickt. Die sagen dir dann, ja, sorry, Pech gehabt.
Genau, klar. Oder?
Ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man muss so ein bisschen einsacken lassen, wenn es um Kryptowährungen grundsätzlich oder um Bitcoin jetzt zum Beispiel geht.
Genau, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt bei Swissquote wegtransferiert wird, eher klein ist.
Ja, also weißt, ich sage es jetzt mal so, die Wahrscheinlichkeiten sind sehr gering, aber trotzdem, du weißt nie. Weißt du, was ich meine?
Ja,
und wie schon gesagt, also es hat schon genug in der Vergangenheit, oder ich meine jetzt einfach allgemein, ich rede jetzt nicht nur über Swissquote, sondern auch allgemein, ob das jetzt bei Coinbase hast oder bei Bittrex oder bei Binance oder was auch immer, es hat auch schon andere Crypto-Exchanges gehabt, die gehackt worden sind und einfach Coins sind weg.
Klar, ja.
Weißt du, was ich meine? Mt. Gox damals noch. Coins sind weg, ist weg. Weg ist weg. Weißt du, was ich meine? Not your keys, not your coins. Und das hat Hand und Fuß. Vor allem, wenn es darum geht, wenn du jetzt zum Beispiel Bitcoin long term, sagen wir mal, du hast irgendwie 0,1 Bitcoin und das willst du jetzt für die nächsten 10 Jahre heben oder noch länger, dann macht es durchaus Sinn, dass vielleicht auf einem Hardware-Wallet haben, wo auch der Private Key besitzt ist, Passphrase und nicht einfach auf der Exchange über 10, 15, 20 Jahre liegen lassen.
Genau, wäre ja dann bei 10% von einem Bitcoin noch nur noch ein Prozent, wo die Wallet selber kostet, was du von Digitec kannst gönnen.
Ja, genau.
Ja, lass dich auf jeden Fall einen Tipp raus, wo der Bitcoin Ende Jahr ist.
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe wirklich, also für mich ist so Kryptos, ich verstehe so ansatzweise so ganz auf dem Base-Niveau so Technologie dahinter und ich verstehe, dass also Möglichkeiten da sind und ich sage jetzt mal, ich bin liebend gern mit 5% oder weniger von meinem Nettovermögen bei Kryptos dabei und selbst wenn sich's als heiße Luft entpuppt, ist es für mich okay, aber ich sage, die Upside ist dafür zu hoch, dass man nicht dabei ist, aber ich sage maximal 5% von meinem Nettovermögen und aktuell bin ich vielleicht so bei 3% oder so, irgend sowas in dem, also relativ wenig eigentlich vom Nettovermögen. Und wo der Bitcoin ist Ende Jahr, I don't know, ich wirf jetzt auch mal im Raum die glatte sechsstellige $100,000. Vielleicht auch nicht. Und wenn ich recht kann, dann habe ich es euch gesagt, und wenn ich falsch gelegen bin, dann könnt ihr einfach das Jahr dazuhängen, dann ist halt Ende 2022.
Sehr schön. Die nicht Dividendenaktien, sondern Aktien, die noch in Naturalien ausschütten, so wie eben Galida oder Swatch. Was haltest du von so Aktien? Gibt es noch weitere, die du kannst empfehlen kannst?
Also erstmal die Kalida-Aktie muss man 20 Stück einfach haben und ins Aktienregister eintragen, die Namensaktie wohl bemerkt. Dann bekommt man jedes Jahr ein Pyjama, kann sogar auswählen, welche Kleidergröße ist. Sehr genau. Geschmeidig, und kann ich auch abstarten.
Man kann sogar Bilder anschauen, wie es dir steht, falls man sich informieren
will. Genau, und dann gibt es eben die Swatch-Aktie, da muss man auch die Namensaktie haben, das ist aktuell die kleine, also die Swatch-N. Ur N ist der Kürzel. Dort, wenn man eine besitzt, ins Aktienregister eingetragen ist und dann jeweils entweder zu der Generalversammlung geht oder halt entsprechend abstimmt, wird einem dann die Uhr nach also High geschickt sozusagen. Dann hat man auch die Uhr einfach für die High. Das ist ganz cool. Und das ist immer eine Uhr, die speziell für Aktionäre sozusagen hergestellt wird. Das ist nicht eine, die man kaufen kann. Also sehr cool. Dann haben wir natürlich die berühmt-berüchtigte Lind- und Sprüngli-Aktie, und zwar die grosse für über 100'000 Franken. Die gibt es jedes Jahr neben der Dividende auch einen Koffer von irgendwie 4-5 Kilo Schoki, wo man kann, sozusagen an der Hauptversammlung abholen. Das Jahr ist er, glaube ich, sogar heimgeschickt worden, weil die Hauptversammlung nicht hat können stattfinden wegen Roni. Und das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Dann gibt es, glaube ich, noch Jungfraubahnen, wo man tatsächlich Vergünstigungen aufs Ticket oder sogar das Ticket bekommt, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und zum Beispiel auch Kreuzfahrtunternehmen Carnival, falls die überleben, auch dort gibt es dann Aktionärsgutscheine, wo man dann kann für seine Kreuzfahrten benutzen oder auch sehr bekannt Sixt, also Sixt der Verleih, dass man dort als Aktionär Rabatt bekommt, wenn man nachweist, dass man Aktionär ist. Da bekommt man auch so ein Kärtchen, dass man Aktionär ist und dann kriegt man dann, wenn man Autos mietet, auch Rabatt. Das sind so die, wo man gerade in den Kopf reingehen und spannend sind, wo ich zum Teil selber auch habe. Aber es gibt sicher auch noch viel mehr Aktien mit Naturalien oder Sachdividenden da draussen.
Genau, Swissquote bietet ja nicht irgendwie, wenn man eine hat, gerade keine gebührenfrei an oder irgendetwas in die Richtung, soweit ich weiss.
Nicht, dass ich wüsste. Es gibt aber noch einen kleinen Funny, also wo nicht börsennotiert ist, zum Beispiel der Zoo Zürich. Da kann man sich Aktien holen und dann bekommt man jedes Jahr einen gratis Eintritt für den Zoo Zürich über. Das kann man auf der Zoo-Webseite selber kaufen direkt.
Sehr schön. In Zukunft, was kommt noch so von dir? Am Donnerstag, soweit ich weiss, kommt ein Pokémon-Release bei dir im schön eingerichteten Zimmer mit Hintergrund und keine frugalen Gegenstände.
Also, es kommt sehr viel tatsächlich. Also, das Jahr ist ein 25 Jahre Jubiläum Pokémon. Wir haben jetzt zum Beispiel den physischen Laden auf Vordermann gebracht und der Release ist dann tatsächlich im physischen Laden dann tatsächlich am 8. Oktober, am Freitag.
Ah, sorry, im Frieden.
Und am 7. ist halt Vorbereitung auf Hochtouren mit allen Waren, die eintreffen und so weiter. Und das wird ein grosses Ding, weil es ist vor 20 Jahren Jubiläum Pokémon und Pokémon ist das grösste Media-Franchise. Und dann geht es eigentlich schon weiter, weil den ganzen Oktober durch mehrere Release von den Produkten, also verschiedene Produkte von Pokémon werden über den ganzen Oktober verteilt, sozusagen veröffentlicht. Das heisst, Oktober wird ordentlich natürlich auch im Online-Drop als auch im physischen Laden wahrscheinlich auf Hochtouren laufen, sage ich jetzt mal, aber auch insgesamt natürlich contentmäßig regelmäßig auf YouTube, Thomas der Sparkröte gibt es Videos, aber auch Livestreams, also da kommt eigentlich immer etwas Neues tatsächlich.
Sehr schön. Und ich nehme auf YouTube oder über deine Webseite schon dort, wo man die findet.
Genau, einfach sparquote.ch oder zum Beispiel eben auf Thomas der Sparquote findet man immer relativ ganz schnell. Und für die, die interessiert sind, auch zum Beispiel Trading Cards, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Oder auch anderen Comics und Co., einfach amazingtoys.ch oder einfach in Zürich vorbeischauen.
Und gehen Pokémon kaufen. Ich glaube, das passt, das ist ein guter Schluss. Danke vielmals für deine Zeit.
Sehr gern, sehr gern. Sehr cool gewesen, hat mich auch sehr gefreut. Und ja, hoffe, deine Community findet es auch cool, kann etwas daraus rausnehmen und auch etwas lernen. Ja, hat mich sehr gefreut.
Das denke ich doch sehr.
Das war es an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit der 25. Folge vom Podcast Detadet und dem Sparkoyote Thomas Kovac. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Ihr habt sicher das eine oder andere mitnehmen können. Und ich würde mich sehr freuen ab einer Rückmeldung zum Podcast, was euch gefallen, was wir noch besser machen können. An dieser Stelle wünsche ich euch nur noch, macht's gut, schönes Wochenende, habt euch Sorge und bis zum nächsten Mal, wie es wieder heisst, Podcast Detadet. Ciao zusammen.